Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Katrin Ohlendorf hier. Guten Abend. Tote in der Ukraine, Putsch in Thailand, Terror in Nigeria. Die Nachrichten sind voll mit Berichten von Kriegen und Krisen. Und auf der einen Seite sind die Medien für uns hierzulande der einzige Weg, um etwas über diese Krisenherde zu erfahren. Auf der anderen Seite allerdings stehen sie damit auch in der Kritik. Und genau das ist unser Thema heute im Hörsaal. Das Berichten vom Krieg.
Die Zensur im Krieg führt in der Tat dazu, dass, wie Churchill einmal sagte, Kriege im Nebel ausgefochten werden.
Was machen die Medien aus Kriegen?
Weil das Spezifische der Kriegsberichterstattung ihre Lenkung und Zensur zu sein scheint, wirkt es, als könne und müsse diese Kriegsberichterstattung losgelöst vom Funktionieren der Medien in Zeiten des Nicht-Kriegs untersucht werden.
Was machen die Kriege aus den Medien?
Dabei könnte man von der neueren Kommunikationsforschung lernen, wie wenig sich die Art und Weise ändert, Nachrichten zu präsentieren, auch wenn Krieg ist.
Die Historikerin Ute Daniel wirft einen Blick in die Geschichte der Kriegsberichterstattung.
Es hängt nicht nur mit dem jeweiligen Krieg, sondern mit dem Mediensystem insgesamt zusammen, dass die Journalisten und Redaktionen daran gewöhnt sind, sich weitestgehend von den Verlautbarungsorganen füttern zu lassen.
Guten Abend, liebe Zuschauer.
Und herzlich willkommen.
Heute mit Nachrichten des Tages.
Das sind harte Worte und ich als Journalistin will natürlich gleich gegenreden und sagen, nee, das stimmt doch so gar nicht. Aber wir Medienleute müssen uns mit dieser Kritik befassen. Wir müssen prüfen, was davon vielleicht stimmt, um, wenn nötig, dann auch was zu ändern. Wir sind einer der hauptsächlichen Kanäle für euch Hörer, Zuschauer und Leser, überhaupt etwas über Kriege und Krisen zu erfahren. Wir haben den Anspruch, euch Wahrheit oder zumindest die bestmögliche Annäherung an die Wahrheit zu liefern. Und deshalb müssen wir uns hinterfragen und uns fragen lassen, ob wir diesen Job auch gut machen. Diese Frage muss auch immer neu gestellt werden, denn der Job verändert sich ständig. Neue Kriege, neue Akteure, neue Techniken, neue Strukturen. Plötzlich zum Beispiel waren Journalisten embedded. Was bedeutet das alles? Und wenn ich wir sage, dann meint das allerdings die Medien allgemein. Die meisten von uns Medienleuten haben, so wie die meisten von euch, zum Glück selbst noch überhaupt keinen Krieg erleben müssen. Es sind eine Handvoll mutiger Journalisten, die vor Ort sind und berichten, immer mehr Frauen übrigens auch, und die riskieren ihr Leben. Ja, und manche verlieren es auch, wie zuletzt die Fotografin Anja Niedringhaus. All diesen Fragen, wie funktioniert Kriegsberichterstattung, wie arbeiten und leben Kriegsreporter, was kann Kriegsberichterstattung leisten und was nicht, all diesen Fragen widmet sich diesen Sommer die Vortragsreihe Mosse Lectures an der Berliner Humboldt-Uni. Ute Daniel, Professorin für Geschichte an der Technischen Hochschule Braunschweig, hat sich intensiv mit der Geschichte der Kriegsberichterstattung auseinandergesetzt und hat mit ihrer historischen Betrachtung den Auftakt in dieser Reihe gemacht. Krieg in den Medien, Medien in Kriegs- und Nichtkriegszeiten. So hieß ihr Vortrag, den sie am 24. April gehalten hat. Und den hören wir gleich. Und morgen, da hören wir dann auch noch die andere Seite, nämlich eine Reporterin, die selbst seit Jahren in den Krisenregionen dieser Welt unterwegs war und für ihre Arbeit auch zahlreiche Auszeichnungen bekommen hat. Antonia Rados. Jetzt aber erstmal Ute Daniel mit ihrem kritischen Blick auf die Geschichte der Kriegsberichterstattung und ihren Schlüssen daraus für den Zustand der Medien.
Vielen Dank für diese freundliche Einleitung und vielen Dank für die Einladung, hier sprechen zu können zu einem Thema, was mich halt auch schon jahrelang beschäftigt hat. Im Grunde genommen ist das Interesse entstanden während des Golfkriegs 1990-91, als ich plötzlich verblüfft war, mediale Reaktionen und Darstellungsformen wiederzufinden, die ich bisher nur aus der Geschichte kannte. Und ich dachte mir, als Historikerin des 20. Jahrhunderts beginnt jetzt eine Phase, wo die Geschichte der Beziehung von Medien und Krieg wieder so wichtig wird, dass man sich darum kümmern sollte, was damals in Deutschland noch nicht häufig der Fall war. Inzwischen ist das glücklicherweise ganz anders geworden. Da ich von den Leitern dieser Veranstaltung an den Anfang gestellt wurde, wohl wissend, dass es sich bei mir um eine Historikerin handelt, werden Sie verzeihen, dass die Zeit, in der ich mich jetzt in meinem Vortrag bewegen werde, lange vor der Zeit der meisten Referentinnen, die nach mir vortragen werden, liegen wird. Das heißt, ich werde in mehreren meandernden Runden durch das 20. Jahrhundert wandern und versuchen, Ihnen einen historischen Hintergrund zu geben, eine historische Problematisierung und Analyse dessen, was das Verhältnis von Medien im Krieg und zum Krieg bestimmt hat, und werde zum Schluss den Schlenker in die Gegenwart machen, in die anderen Referenten Sie dann einführen werden. In seinem Tagebuch vom österreichischen Kriegsschauplatz schrieb vor knapp 150 Jahren der preußische Kriegsberichterstatter Hans Wachenhusen, seinerzeit sehr bekannt, über seinen Gang über das Schlachtfeld von Königgrätz aus dem Krieg von 1866. Er hob dabei eine Szene hervor, zu welcher sich tote Soldaten gruppiert hatten. Zitat: Das Bajonett hatte hier an dieser Stelle stark gewütet. Da kniete ein Österreicher zurückgebeugt über einen Kameraden, der vor ihm gefallen. Auf die Brust desselben gestützt war er zusammengesunken, als ihm das Bajonett eines Preußen in die Brust drang, sodass die Spitze hinter seiner Schulter herausschaute. Und vor ihm kniete sein Gegner, der Preuße, dessen Bajonett ihn durchbohrt. Der Preuße hielt noch den Kolben seines Gewehrs in beiden Händen. Er war in demselben Augenblick, in welchem er seinen Gegner durchbohrte, im Rücken von einem Österreicher niedergestochen. Und so stand denn kniend die entsetzlich schöne Gruppe da, wie in einem Wachsfigurenkabinett. O, die Toten auf dem Schlachtfelde, so geht das Zitat weiter, sind schön, wenn sie ohne langen Schmerzenskampf geendet und nicht verstümmelt worden. Leider aber erfüllt meist dicht daneben die Verwüstung, welche die Granatstücke angerichtet, das Herz mit Grauen, und nur mit starken Nerven sucht man sich immer wieder die heilig schönen, stillen Szenen des Todes heraus, wo einem Braven wenigstens die Wohltat geworden, nicht vom Geschütz zerfleischt zu werden, sondern Auge gegen Auge vor seinem Gegner den Heldentod zu sterben. Ende des Zitats. Diese Schilderung führt vor Augen, worum es bei der Frontberichterstattung in allen Kriegen geht, auch wenn es nicht immer so deutlich angesprochen wird, nämlich darum, über Ereignisse zu berichten, in welche die existenziellen Kernfragen der menschlichen Existenz eingehen. Das Sterben, möglichst ein schönes, gerechtfertigtes, sinnerfülltes Sterben, das Töten, Verwundung und Leiden. Leiden, Töten und Sterben sind die Materialität von Kriegen, eingebunden in die Hoffnung, der Sieg der richtigen Seite verleihe dem Ganzen den Sinn. Die euphemistischen Beschreibungen lebendiger, lachender und unbekümmerter Soldaten und romantische Genreszenen im Schützengraben, die ebenfalls traditioneller Teil der medialen Frontberichterstattung sind, unterstreichen diesen existenziellen Kern der medialen Kriegsberichterstattung eher, als dass sie ihn verwischen. Ihre forcierte Harmlosigkeit, die uns heutigen so lügnerisch erscheint, tritt nicht an die Stelle der existenziellen Grundakkorde, sondern funktioniert nur vor deren Hintergrund. Die Geschichte der Kriegsberichterstattung, die in den letzten 20 Jahren, ich sagte es schon, intensive wissenschaftliche Zuwendung durch Kommunikationsforschung und Mediengeschichte erfahren hat, unterschätzt, wie ich finde, nach wie vor diesen Aspekt des Themas, dass es im Krieg nämlich um Leiden, Töten und Sterben geht. Deswegen sind die vorgelegten Forschungsergebnisse, die vielfach eine Variation zum Thema Lügen in Zeiten des Krieges sind, durch eine einseitige Perspektive gekennzeichnet, finde ich. Sie belegen, was ja nicht falsch, aber eben nur eine Seite der Medaille ist, dass die Kriegsrepräsentationen von Medien exemplarische Beispiele für Manipulation der Medien bzw. Manipulation mittels Medien abgeben. Manipulation seitens Politik und Militär. Dass die Menschen die Zeitungen trotzdem gelesen haben und lesen und die Fernsehnachrichten trotzdem sehen, kann dann nur durch den Erfolg der Manipulation erklärt werden. Denn dass es Gründe geben kann, auch manipulierte Berichterstattung im Wissen um ihre Zielsetzung zu rezipieren, weil es um Ereignisse geht, die von dramatischer Wucht und existenzieller Bedeutung sind, weil es um Leben und Tod geht, wird gar nicht erst in Erwägung gezogen. Insofern kann man nach wie vor sehr viel von George Mosse lernen, dem Namenspatron und Begründer dieser Vorlesungsreihe. Seine Forschungen zu Nationalismus und Krieg, Männlichkeit und Sexualität haben den Dreh- und Angelpunkt der Kriege und der diese Kriege fördernden Diskurse und Einstellungen, nämlich das Sterben und das Töten, immer wieder in den Blick gerückt. Insofern, und das ist meine erste These, die ich hier zur Diskussion stellen möchte, fokussiert die bisherige Geschichtsschreibung der medialen Kriegsrepräsentation zu stark auf den Aspekt medialer Lenkung, Täuschung und Vertuschung. Dieser Aspekt wird nachgerade zum wichtigsten Charakteristikum des Genres. Und daraus entsteht, was ich als zweiten Aspekt thesenhaft herausstellen möchte. Weil das Spezifische der Kriegsberichterstattung ihre Lenkung und Zensur zu sein scheint, wirkt es, als könne und müsse diese Kriegsberichterstattung losgelöst vom Funktionieren der Medien in Zeiten des Nichtkriegs untersucht werden. Denn Medien pflegen, zumindest in der jüngeren Vergangenheit und abgesehen von Diktaturen, in Friedenszeiten keiner solchen Lenkung und Zensur zu unterliegen. Als das Wichtigste an der Geschichte der Kriegsberichterstattung erscheint also erneut, insofern bekräftigen sich die beiden Fokussierungen, die ich an der bisherigen Geschichte der Kriegsberichterstattung revisionsbedürftig finde, gegenseitig, die Kontrolle und Zensur der Medien in Kriegszeiten. Ihnen ist in den meisten historischen Analysen besonders viel Raum gewidmet und ihnen wird hohe Erklärungskraft zugeschrieben. Dabei könnte man von der neueren Kommunikationsforschung lernen, wie ähnlich sich Medien bleiben, auch wenn Krieg ist. Wie wenig sich die Art und Weise ändert, Nachrichten zu präsentieren, wie wenig sich die Medienlandschaften in Kriegszeiten von denjenigen der Friedenszeiten unterscheiden und wie sehr sich die Arbeitsweisen der Journalisten gleich bleiben, auch wenn einige von ihnen von der Front berichten. Und Sie wissen alle inzwischen, dass von der Front ein Ausdruck ist, der faktisch oft nicht zutrifft, weil die Journalisten nämlich in der Etappe waren. In der Weimarer Republik gab es 1926 einen viel beachteten Presseeklat. Sie sehen, ich springe jetzt in eine Nichtkriegszeit. Das Berliner Tageblatt aus dem Hause Mosse, eine der renommiertesten Zeitungen ihrer Zeit, hatte sich gegen die Regularien vergangen, die für die Pressekonferenz der Reichsregierung galten. Die Zeitung hatte wohl aus Versehen eine Mitteilung Außenminister Stresemanns, die dieser mit der Auflage gemacht hatte, seinen Namen nicht als Quelle zu nennen, ausdrücklich als Stresemanns Mitteilung veröffentlicht. Daraufhin wurde das Berliner Tageblatt für 3 Monate von der Pressekonferenz ausgeschlossen. Sein Chefredakteur Theodor Wolff reagierte auf diese für jede Zeitung mit schlechteren Verbindungen zur politischen Klasse ziemlich fatale Maßnahme mit einem Boykott der Pressekonferenz, also mit einem Gegenschlag. Von Interesse ist dieser Fall in unserem Zusammenhang insofern, als er demonstriert, worin damals und nicht nur damals regierungsamtliche Öffentlichkeitsarbeit bestand. Und Öffentlichkeitsarbeit steht jetzt gewissermaßen in Gänsefüßchen, nämlich in Informationen, die ausdrücklich zu dem Zweck an die Zeitungen weitergegeben wurden, nur in Teilen und häufig auch gar nicht veröffentlicht zu werden. Die amtliche Pressekonferenz ebenso wie die damals wie heute extrem wichtigen individuellen Kontakte zwischen Politikern und Pressevertretern waren nur bedingt dazu da, Informationen oder Verlautbarungen in die sogenannte Öffentlichkeit zu bringen. Sie waren daneben und vielleicht allem voran Gelegenheiten, bei denen die Journalisten in die Sicht der Dinge und die Absichten einbezogen wurden, wie sie innerhalb der politischen Klasse gerade aktuell waren. Die Pressekonferenzen waren mit anderen Worten das Gegenteil von Öffentlichkeitsarbeit, insofern, als sie eine quasi Zone der Vertraulichkeit schufen, in welche die wichtigeren politischen Redakteure und Verleger einbezogen wurden, unter der meist eingehaltenen Bedingung, diese Vertraulichkeit zu wahren und das Besprochene nur zum Teil oder gar nicht zu veröffentlichen. Diese noch heute gängige Praxis in Deutschland werden die Informationen an Medienleute unterteilt in das, was unter 1 unter 2 oder unter 3 gesagt wird und nur das unter 1 Gesagte darf uneingeschränkt veröffentlicht werden. Diese Praxis macht die Medien zu Eingeweihten statt zu Beobachtern der Politik. Die Politiker profitieren von dieser Praxis, weil sie die Medien stärker an sich heranziehen und unliebsame Veröffentlichungen über sich selbst unwahrscheinlicher machen. Die Medien ihrerseits profitieren, indem ihre Bedeutung ausdrücklich anerkannt wird und sie auf diese Weise detailliertes Hintergrundwissen erlangen, das ihnen die Orientierung und die politische Berichterstattung erleichtert und ihnen die Möglichkeit gibt, sich selber politisch in diesem Kontext zu bewegen. Viele Journalisten verstanden sich bis weit in die 60er, 70er Jahre selbst als Politiker. In der Endphase der Weimarer Republik hielt die NSDAP die Einbeziehung in dieses Vertraulichkeitskartell für so wichtig, dass sie versuchte, Journalisten zu bestechen, um über das auf der Pressekonferenz Gesagte auf dem Laufenden gehalten zu werden. Auch wenn meine Beispiele aus Deutschland stammen übrigens, ist damit nicht gesagt, dass es hier etwa so eine Art medialen deutschen Sonderweg gegeben habe. Ähnliche Geschichten und Strukturen finden sich in anderen Ländern des 19. und 20. Jahrhunderts ebenfalls. Deutschland ist jedoch insofern ein besonders gutes Beispiel, weil sich an seinem Fall zeigen lässt, dass die intimen Überlappungen des medialen und politischen Bereichs, wie sie sich in der Weimarer Republik aufzeigen lassen, auch unter den diktatorischen Bedingungen Nazi-Deutschlands funktionierten. Zwar ist richtig, Sie wissen das alle, dass in den Jahren 1933 bis 1945 Presse und Rundfunk völlig unter politischer Kontrolle standen. Sie hatten täglich ausgegebenen Sprachregelungen zu folgen, Zeitungen wurden verboten, wenn sie bewusst oder aber aus Versehen, wie häufiger geschehen, einer Übertretung solcher Sprachregelungen sich hatten zu Schulden kommen lassen. Journalisten konnten mit Berufsverbot belegt werden. Allerdings muss man diesem Bild, damit es vollständig wird, hinzufügen, dass es keine Vorzensur gab, sondern auf die Selbstanpassung der Medien gesetzt wurde, und zwar, wie sich zeigte, das ganze Dritte Reich hindurch erfolgreich gesetzt wurde. Und es gehört ebenfalls in das Gesamtbild, dass auch im sogenannten Dritten Reich die politischen Hauptstadtjournalisten von der Politik ins Vertrauen gezogen wurden. Ob es sich um den Beginn etwa des Zweiten Weltkriegs handelte, um bevorstehende Maßnahmen innenpolitischer Art oder die extremen Dimensionen von Hitlers außenpolitischer Gewaltbereitschaft, die Journalisten wurden bestens auf dem Laufenden gehalten, selbstredend wieder mit der Maßgabe, ihr Wissen für sich zu behalten. Dafür mussten dann schon einmal, wie unmittelbar nach den Judenpogromen von 1938, die Chefredakteure der großen deutschen Tageszeitungen, 15 bis 20 an der Zahl, eigens nach München zu einem Gespräch mit Hitler ins dortige Braune Haus reisen. Unter ihnen war Karl Silex, Chefredakteur der Deutschen Allgemeinen Zeitung, der in seinen Erinnerungen darüber schreibt, ich zitiere, »Ich weiß nicht, ob er, gemeint ist Hitler, sich vorgenommen hatte, uns reinen Wein einzuschenken oder ob ihn die Selbstbesessenheit seines Monologes von Stufe zu Stufe fortriss. Er ließ keinen Zweifel, dass er zur Gewaltlösung entschlossen sei, wenn er anders seine Ziele nicht erreichen könne. Das erfordere den Vollbesitz der Kräfte, daher könne die Lösung auch nicht aufgeschoben werden, denn in 5 Jahren könne es für ihn zu spät sein. Diese 5 Jahre machten mich stutzig, als ich an diesem Abend zum ersten Mal von Ihnen hörte. Aber erst aus Dokumentenveröffentlichungen nach dem Krieg erfuhr ich, dass der Gedanke an die 5 Jahre ihn wie eine Zwangsvorstellung beherrscht haben muss. Gegen Mitternacht war der Monolog Hitlers beendet. Ich bin in dieser Nacht kreuz und quer durch die menschenleeren Straßen Münchens geirrt. Ich wusste jetzt mehr als andere. Ich hatte den Zeitdruck erlebt, unter den Hitler sich selbst gestellt hatte. Ende des Zitats. Im Alltag der Reichshauptstadt allerdings geschah die Einbeziehung der Medienleute in die inneren Angelegenheiten der Politik auf unspektakulärere, gleichzeitig aber auf nachhaltigere Art, nämlich durch die sogenannte Nachbörse, das heißt regelmäßige Gespräche nach Ende der offiziellen täglichen Pressekonferenz, wenn Journalisten wie etwa Wilfried Bade oder andere Größen der NS-Presselenkung noch 20 bis 30 Minuten zusammenstanden und bei dieser Gelegenheit so vieles nicht zur Veröffentlichung Bestimmtes erfuhren, dass auch sie mehr wussten als andere. Kaum jemals hat einer von Ihnen die Vertraulichkeitsregeln missachtet. Mit der bekannten Ausnahme des Propagandaministeriumsmitarbeiters Böhmer, der dem Alkohol etwas zugeneigt, im Frühsommer 1941 in feuchtfröhlichem Kreis sein Wissen um den Beginn des Russlandfeldzugs ausplauderte und dafür mit der Versetzung an die Front bestraft wurde. Wer die mediale Kriegsrepräsentation in Vergangenheit und Gegenwart verstehen will, muss sich, meine ich, mit dieser intimen Verbundenheit des medialen und des politischen Systems vertraut machen. Denn diejenigen Medien, die über Kriege berichten, kommen aus diesen Strukturen und sind auch weiterhin durch sie geprägt. Ja, ich möchte behaupten, dass der enge Nexus medialer Strukturen in Nichtkriegszeiten mit denjenigen in Kriegszeiten noch enger ist. In Nichtkriegszeiten, dieser Nexus ist eben noch enger, weil er auch in umgekehrter Richtung wirkte. Denn es waren nicht zuletzt die Weltkriege des 20. Jahrhunderts, die die intime Vertraulichkeitsgemeinschaft zwischen Politik und Medien überhaupt erst etablierten. In Deutschland war dies durch den Ersten Weltkrieg der Fall. Oder aber, wie in Großbritannien während des Ersten Weltkriegs, die schon bestehenden sehr engen Beziehungen zwischen Politik und Journalisten verstärkt hat. In Deutschland wurde 1914 die Berliner Pressekonferenz eingeführt, auf der mehrmals wöchentlich Pressevertreter mit Politikern und Militärs zusammenkamen, Informationen und Sprachregelungen erhielten, jedoch auch hier schon vielfach über Interna informiert wurden, die nicht weiterzugeben waren. Neben dieser ständigen Einrichtung der wöchentlichen Pressekonferenz gab es in Berlin weitere, zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft von 1914, in der sich dank der finanziellen Unterstützung des industriellen Bosch in großzügigem Ambiente und gut verköstigt regelmäßig Politiker, Beamte, Militärs, Intellektuelle, Künstler und Journalisten wie zum Beispiel Theodor Wolff zusammenfanden, diskutierten und Informationen austauschten. Bei diesen Treffen konnte dann etwa Reichskanzler Bethmann-Hollweg den Chefredakteur Wolff fragen, wie seine, Bethmann-Hollwegs, letzte Reichstagsrede angekommen war. Die Zeitungen waren damals für Politiker ihr einziger Zugang zu dem, was man so Volksmeinung nennt. Und Wolff konnte seine Eindrücke vom Verlauf des Kriegs und von nationalen und internationalen Verhandlungen, die über die zukünftige Politik geführt wurden, mit den politischen und militärischen Akteuren abgleichen. Gerade das Beispiel Theodor Wolffs und des Berliner Tageblatts ist für Historiker besonders ergiebig, denn Wolffs Kriegstagebücher der Jahre 1914 bis 18 erlauben einen hervorragenden Einblick in die Innenseite der Beziehung zwischen Politik und Medien, wie sie sich in diesen Jahren darbot. Man sieht hier von Tag zu Tag, wie oft Wolff wen traf, wie häufig der Reichskanzler ihn zu sich rief, um die regierungsamtliche Politik und Medienpolitik mit ihm zu besprechen, wann Wolff seine politischen Kontakte nutzen konnte, um sich gegen Zensurbestrebungen des Militärs abzusichern, mit wem Wolff sonst noch seine Vorstellungen über die richtigen politischen Strategien besprach und so weiter. Es wurden also im Ersten Weltkrieg in Berlin Institutionen geschaffen, die den Austausch zwischen Medienvertretern und Angehörigen der politischen Klasse vertieften und verstetigten. Und auch auf der individuellen Ebene einzelner Personen, einzelner Zeitungen oder Verlage lässt sich beobachten, wie sehr der Erste Weltkrieg den bis dahin punktuelleren oder gar nicht stattfindenden Austausch beider Gruppen intensivierte und verstetigte. Den Erinnerungen Hermann Ullsteins, er leitete zusammen mit seinen Brüdern den vor dem Ersten Weltkrieg von der politischen Klasse nicht geschätzten liberalen Ullstein Verlag, merkt man noch im Rückblick an, wie stolz Ullstein war, als nach Kriegsbeginn 1914 ein waschechter Generalstabsoffizier in seinem Büro erschien. Ganz offensichtlich nur zu gern hätte Ullstein sich stärker und völlig freiwillig an der Kriegspropaganda beteiligt, hätte nur das Militär sich darauf eingelassen, den Zeitungen des Verlags eine größere Eigenständigkeit zuzugestehen. Daraus wurde allerdings nichts. Die militärischen Kontrollbehörden, in deren Händen die Zensur lag, bestanden darauf, die Linien der Berichterstattung selbst vorzugeben. Dass ein größerer Spielraum für freiwilliges mediales Engagement die bessere Propaganda hervorbringt, demonstrierten dann im Ersten Weltkrieg Großbritannien und die Vereinigten Staaten. Das von einem Journalisten geleitete amerikanische Committee on Public Information entwickelte sich in rasender Geschwindigkeit und mit findigsten Mitteln zur erfolgreichsten Public Relations Behörde aller kriegführenden Mächte. Noch einen weiteren Aspekt will ich nennen, der demonstriert, wie wichtig es ist, Nicht-Kriegszeiten und Kriegszeiten zusammenzusehen. Auch hier könnte die Mediengeschichte viel von der aktuellen Kommunikationsforschung lernen. Diese belegt nämlich, dass heute weit über die Hälfte, ja mitunter bis zu 70-80% aller Nachrichten der großen Medienorganisationen auf Verlautbarung von Regierungen, von Parteien, von Behörden, von Interessenorganisationen beruhen. Mit anderen Worten, die Mehrzahl dessen, was wir als Nachrichten konsumieren, besteht aus zum Teil sendefertigen und druckfertigen Material, das diejenigen bereitstellen, die ein Eigeninteresse daran haben, dass es gedruckt und gesendet wird. Die Meldungen der globalen Nachrichtenagenturen, von denen wiederum die einzelnen Medien überwiegend gespeist werden, bestehen, abgesehen von Unglücksfällen und Wetterkatastrophen, weitestgehend aus solchem intentional in den Medienapparat eingespeisten Stoff. Die Geschichtsschreibung der Kriegsberichterstattung sollte also weniger, als es immer wieder der Fall ist, davon überrascht sein, dass dies auch in Kriegszeiten der Fall ist. Es hängt eben nicht nur mit dem jeweiligen Krieg, sondern mit dem Mediensystem insgesamt zusammen, dass die Journalisten und Redaktionen daran gewöhnt sind, sich weitestgehend von den Verlautbarungsorganen füttern zu lassen. Geht man der Geschichte dieser für beide Seiten mehr als praktischen Symbiose nach, stellt man wiederum fest, dass hier eine Wechselwirkung auch in umgekehrter Richtung besteht. Nicht nur funktioniert die Beziehung zwischen Medien und Obrigkeiten in Kriegen sehr ähnlich wie jenseits von kriegerischen Zeiten, sondern auch hier gaben militärische und kriegsbezogene Medienstrategien der Politik und des Militärs den Anstoß. Die Anfänge nämlich der politisch-medialen Verlautbarungssymbiose fallen in die Jahre vor dem Ersten Weltkrieg. Die damaligen Militärmächte sahen sich angesichts des weltweiten Telegrafennetzes vor dem Problem, ihre militärischen Aufmarschbewegungen vor dem begonnenen Krieg zu Land oder zu Wasser geheim zu halten, wenn sie sich in Vorbereitung eines Krieges vollzogen. Wenn also die kriegsrechtlich später ohne weiteres möglichen Presseregulierungen noch nicht zur Verfügung standen. Besonders intensiv erörtert wurde dieses Problem in Großbritannien, dessen Regierung und Militär 1904, 1905 neidisch nach Japan blickte. Dort war es der Führung gelungen, die Aufmarschbewegung der eigenen Flotte erfolgreich im Geheimen zu vollziehen, ohne dass die eigenen Medien oder über die eigenen japanischen Medien eben andere Medien anderer Länder davon berichteten und den russischen Gegner warnten. In Großbritannien, dem Mutterland der freien Presse, waren, wie damals Umfragen, die die Regierung unter den Redaktionen des Landes durchführte, ergaben, zwar die meisten Presseorgane, doch nicht alle, bereit, einen gesetzlichen Zwang zur Verheimlichung solcher militärischer Vorbereitung hinzunehmen. Darauf verfiel neben anderen Churchill, damals Erster Lord der Admiralität, der, wie Sie vielleicht wissen, eigene Erfahrungen hatte als Kriegsberichterstatter und wusste, wie die Presse eingefangen werden konnte. Churchill also verfiel auf die Idee, ungefähr um 1910, 1911 herum, es sei einem möglicherweise auf Widerstand stoßenden Gesetzesvorhaben vorzuziehen, lieber von vornherein darauf zu setzen, die Presse näher an die Politiker und die Militärs zu binden, indem man nämlich statt Berichte zu untersagen, selbst Nachrichten produzierte und sie an die Presse weitergab. Das würde den Nachrichtenhunger der sogenannten vierten Gewalt befriedigen, statt ihn anzureizen. Genauso verfuhr dann das britische Pressebüro in den Jahren kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Ebenso wie zeitgleich in Deutschland wurde damit die Ära des Verlautbarungsjournalismus auch auf militärischem Gebiet eingeläutet.
Vom Krieg berichten, das ist unser Thema dieses Wochenende hier im Hörsaal. Und gerade spricht die Sozialhistorikerin Ute Daniel über die Geschichte der Kriegsberichterstattung und die Medien an sich in Kriegs- und Nichtkriegszeiten. Und sie stellt uns, den Medien, gar kein gutes Zeugnis aus. Gleich geht's weiter.
Die Radio Wissen, Hörsaal.
Seit 1914-18 waren also den Medienvertretern in Zeiten des Nichtkriegs Arbeitsweisen und Arbeitskontexte völlig selbstverständlich, die auch in Kriegszeiten prägend waren, nämlich die freiwillige Einbindung in das Vertraulichkeitskartell ebenso wie die Übernahme amtlicher oder parteilicher Verlautbarungen in ihren Nachrichtenstoff. Neu waren dann, sobald es zu einem Kriegsfall kam, die Zensur- und Kontrollauflagen. Doch diese wurden selten als Hindernis, viel häufiger als Erleichterung der Medienarbeit empfunden. Klare Zensurvorschriften erleichterten nämlich den Medien die von ihnen selbst nicht immer leicht zu treffende Entscheidung, was sie schreiben bzw. senden durften, ohne dass es die eigenen Kriegsanstrengungen torpedierte. Denn der militärische Erfolg bzw. Misserfolg war und ist in Kriegen nun mal das absolut Entscheidende. Das wusste später auch Propagandaminister Goebbels im Zweiten Weltkrieg. Selbst er, der Lenker des gesamten deutschen Medienapparates, nicht der einzige Lenker, aber einer der entscheidenden Dirigenten von Presse und Rundfunk, hatte während des Zweiten Weltkriegs nur so lange absoluten Glauben an die Wirksamkeit seiner eigenen Propaganda, wie die deutsche Siegesserie andauerte. Mit Stolz hatte er etwa den für alle Zeitgenossen höchst verblüffenden schnellen Sieg der deutschen Truppen über Frankreich 1940 auch und nicht zuletzt als Sieg seiner Propaganda verbucht. Denn seine Geheimsender in Frankreich, so Goebbels, hätten die Massenpanik hervorgerufen, in deren Verlauf die fliehenden Zivilisten mit ihren Karren und PKWs die französischen Straßen verstopften und so eine erfolgreiche Gegenwehr der französischen Armee verhindert. Ein Mythos übrigens, der seither von so manchem Medienhistoriker ohne Belege wiederholt wurde. Das Urteil französischer Historiker, die Massenflucht sei vor allen Dingen die Folge der Flucht der politischen Klasse und allen voran der Regierung aus Paris gewesen, hat demgegenüber, finde ich, sehr viel mehr für sich. Als dann allerdings die Rückschläge seit 1942-43 unübersehbar wurden für die deutsche Seite, häuften sich in Goebbels Tagebuch resignierende Einträge, in denen er sich das wünschte, was die Voraussetzung erfolgreicher Propaganda war und ist. Siege, Siege, Siege. Seine berüchtigte Rede im Sportpalast vom 18. Februar 1943 ist nämlich kein Beweis für Goebbels Glauben an die Macht der Propaganda. Diese Rede war nicht an die Bevölkerung adressiert, die zu erhöhten Kriegsanstrengungen aufgerufen wurde, sondern diese Rede war an diejenigen Mitglieder der nationalsozialistischen politischen Klasse adressiert, die sich, wie Goebbels meinte, nicht genügend für die inneren Kriegsanstrengungen stark machten. Allem voran zielte er damit auf die nationalsozialistische Ausgabe deutscher Duodezfürsten, nämlich die Gauleiter, also die zu nahezu unbeschränkten Einfluss und zu Reichtum gekommenen alten Kämpfer, die sich mehr für ihr Wohlleben und ihr Machtgebaren interessierten, als dafür, mit gutem Beispiel voranzugehen, wenn es darum ging, den individuellen Konsum einzuschränken und sich Entbehrungen zuzumuten, um alles, was möglich war, für die Front zur Verfügung zu stellen. Hitler hatte sich zu diesem Zeitpunkt aus der Innenpolitik völlig verabschiedet. Er war von der Gesamtleitung der militärischen Operationen, die er an sich gezogen hatte, absorbiert. Damit entfiel der wichtigste Propagandist der nationalsozialistischen politischen Klasse. In dieser Situation trieb den deutschen Propagandaminister der Ehrgeiz, so etwas wie der Subdiktator für die deutsche Innenpolitik zu werden. In nicht diktatorischen Systemen stehen für solche Machtkämpfe innerhalb der politischen Klasse gängige Instrumente bereit, nämlich die Massenmedien. Da aber die Presse im Dritten Reich vollständig und bekanntermaßen gelenkt war, konnte Goebbels sie da nicht nutzen, um etwa durch Attacken einzelner Blätter gegen einzelne Gauleiter seinen Kampf gegen die eigene Elite, zu der er selbst gehörte, zu führen. Aus diesem Grund inszenierte er das Medienevent der Sportpalastrede, die durch die bestens organisierte Akklamation des geladenen Publikums, des handverlesenen Publikums im Sportpalast für die Intensivierung der inneren Kriegsanstrengungen den anderen Naziführern und letztlich auch Hitler selbst Druck machen sollte. Allerdings ging dieser Schuss nach hinten los. Die Bevölkerung nämlich verstand die Goebbelsche Wirkungsabsicht nur zu gut. Mehrere Wochen lang verzeichneten die Stimmungsberichte des Sicherheitsdienstes Äußerungen geradezu klassenkämpferischen Ressentiments gegen die Goldfasanen, also die in der Bevölkerung ohnehin schon sehr unbeliebte Bonzokratie der oberen NS-Führer. Goebbels ruderte daraufhin zurück, denn alles, was auch nur entfernt nach Klassenkampf aussah, rührte an seine tief sitzenden Ängste vor einer Wiederholung der Novemberrevolution von 1918. Meine bisherige Argumentation läuft also zum einen darauf hinaus, dass zentrale Aspekte der Kriegsberichterstattung, nämlich der Verlautbarungsjournalismus und das Vertraulichkeitskartell zwischen Medien und Regierung bzw. Militärs, nicht spezifisch für die Medien in Kriegszeiten sind, sondern grundsätzliche Strukturmerkmale des Verhältnisses von Medien und politischer Klasse unter Kriegsbedingungen weiterführen und diese gleichzeitig verstärken. Zum anderen habe ich zu argumentieren versucht, dass man besser vorsichtig sein sollte mit Behauptungen von der Wirkungsmächtigkeit medialer Kriegspropaganda. Sie wird von den vorliegenden Studien zur Kriegsberichterstattung gern überschätzt oder zumindest wird ihre Überschätzung nahegelegt, weil gar nicht erst versucht wird, die tatsächlichen Wirkungen zu bemessen. Nun also zum eingangs genannten Aspekt der Zensur, von der ich meine, sie werde ebenfalls zu hoch gewichtet. Damit soll keinesfalls gesagt sein, von der Zensur, insbesondere von dem erzwungenen Nichtveröffentlichen von Informationen, gehe gar keine Wirkung aus. Ein Beispiel dafür, wie es der Bevölkerung durch Zensur unmöglich gemacht werden kann, den Kriegsverlauf überhaupt einschätzen zu können, ist die Zensurpolitik der deutschen Reichsleitung im September 1914, also ganz am Beginn des Ersten Weltkriegs. Die Bedeutung der Marne-Schlacht als Zeichen für den Fehlschlag der militärischen Planung im Westen konnte durch diese Zensurpolitik für deutsche Zeitungsleser überhaupt nicht erkennbar werden. Von solchen medienpolitischen Kontrollen gehen zweifellos also Wirkungen aus. Um aber deren Bedeutung ermessen zu können, worin diese Wirkung bestand und wie weit sie sich erstreckte, muss die Frage nach den Kontexten gestellt werden, also nach den Wechselwirkungen zwischen Medien und Medienmachern einerseits, die im Krieg berichten und tätig sind, und andererseits ihrer Umgebung, also der Kriegsgesellschaft. Denn ohne diese Kontexte kann man nicht verstehen, wie Medien tatsächlich funktioniert haben oder heute funktionieren. Außerdem ist es schlechte Geschichtsschreibung, den Gegenstand, den man untersuchen und verstehen will, von seinen unmittelbaren Zusammenhängen zu stark zu isolieren. Drei Fragen erscheinen mir dabei als besonders dringlich. Es muss erstens danach gefragt werden, welche Rolle das durch die Medienzensur erzeugte Nicht- oder Halbwissen für die Einstellung der Bevölkerung zum Krieg tatsächlich hatte. Zweitens ist zu fragen, wie die Menschen auf die ihnen bestens bekannte Tatsache reagierten, dass das, was sie lasen und später hörten und im Film sahen, zensiert war. Dass es also das war, von dem sie wussten, dass Politiker und Militärs sie dieses und genau dieses wissen lassen wollten. Und nur dieses vor allen Dingen. Und last but not least muss drittens auch danach gefragt werden, welches eigentlich die Wirkungen der Kriegszeiten auf die Medien sind, also die andere Richtung. Denn auch Medien und Medienmacher sind keine fixen Entitäten, sondern historisch wandelbare Institutionen und Akteure. Ich will jetzt abschließend am Beispiel der Weltkriege in Deutschland auf diese drei Fragen zu antworten versuchen. Erstens also die Frage, welche Rolle das durch die Medienzensur erzeugte Nicht- oder Halbwissen für die Einstellung der Bevölkerung zum Krieg hatte. Die Zensur im Krieg führt in der Tat dazu, dass, wie Churchill einmal sagte, Kriege im Nebel ausgefochten werden. Die Bevölkerung erfährt nur zum Teil und verschleiert, was vor sich geht. Das haben allerdings Kriege mit der normalen Berichterstattung über Politik, Wirtschaft, Finanzen und vieles andere gemeinsam. Über keinen dieser Bereiche erfährt man in der medialen Berichterstattung alles. Der wesentliche Unterschied ist, dass es, wie eingangs gesagt, in Kriegen um Tod und Leben geht. Genau dieser Unterschied macht in allen Kriegen die Zensur für die Bevölkerung legitim. hilft sie doch, indem sie das militärische Geheimnis wahrt, die eigenen Leute zu schützen und unterstützt deren Kriegsanstrengungen. Vor diesem Hintergrund legitimiert sich die Zensur, wird sie aus Gründen der Lebenserhaltung gewissermaßen geadelt. Statt also zu sagen, zensierte Kriegsberichterstattung trage zur Akzeptanz des Krieges bei, kann man mit der gleichen Berechtigung sagen, sind erstmal eigene Truppen im Einsatz und damit in Lebensgefahr, trägt dies, die Tatsache, dass die eigenen Leute in Gefahr sind, zur Akzeptanz der Zensur bei. Erst beides zusammen ergibt das ganze Bild. Die zweite Frage danach, wie die Menschen auf die ihnen bekannte Tatsache reagierten, dass zensiert wurde. Es ist ein Trugschluss, die Menschen früherer Zeiten für medienpolitisch naiv zu halten. Ganz im Gegenteil sollte man ernst nehmen, dass auch die Menschen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder die des 19. Jahrhunderts völlig vertraut waren mit Risiken und Nebenwirkungen ihrer Informationsmedien. In mancher Hinsicht würde ich glatt sagen, waren sie, da sie von der Vorstellung einer freien Medienlandschaft noch sehr wenig affiziert waren und ihnen die Tricks obrigkeitlicher Pressezensur vielfach aus der eigenen Gegenwart völlig vertraut waren, in dieser Hinsicht vielleicht sehr viel realistischer, als wir das heute sind. Insofern nutzten in den kriegführenden Ländern der beiden Weltkriege die Menschen aller Nationen alternative Informationskanäle, wenn die offiziell verfügbaren ihnen dubios wurden, was sie nämlich taten. Im Zweiten Weltkrieg hörten die deutschen Radiobesitzer trotz strengen Verbots immer wieder die Sendungen der BBC, wenn sie den Eindruck hatten, die deutschen Medien unterschlügen militärische Rückschläge. Und die Gerüchte über das dort Gehörte machten die Runden unter denjenigen, die nicht selbst heimlich BBC hören konnten oder wollten. Denn der in allen Kriegsgesellschaften wichtigste informelle Informationskanal war die Gerüchteküche, die immer dann in Gang kommt, wenn das Vertrauen in die offizielle Meinungsbildung schwindet. Diese Gerüchte waren meist sehr weit entfernt von dem, was wir als korrekte Information betrachten würden. Um nur ein Beispiel aus dem Münsterland des Zweiten Weltkriegs zu nennen, dort hieß es im September 1942, Zitat, nach dem Kriege würden sich die Verhältnisse in Deutschland grundlegend ändern. Alle alten und der Allgemeinheit nur zur Last fallenden Leute würden dann ausgemerzt, ebenso alle nicht mehr arbeitsfähigen Verwundeten dieses Krieges, die sicherlich diese Notwendigkeit auch selbst einsehen. Ende des Zitats. Gerade diese Mischung aus Sense und Nonsense. Ja, das Regime mordete tatsächlich. Nein, die Gemordeten waren andere. Wurde von Regierungen und Militärs extrem gefürchtet. Denn die mehr oder weniger grotesken Deutungen, die kursierten, entwickelten eine Eigendynamik, die gänzlich unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt für den Zusammenhang der Kriegsgesellschaften gefährlich werden konnten. Und es war diesen Gerüchten durch Verbote nicht beizukommen, da man bekanntlich Gerüchte, die dementiert werden sollen, amtlich aufgreifen muss, um sie zu entkräften, was das Problem verstärkt, statt es zu lösen. Weit davon entfernt also, sich der Zensur auszuliefern, neigen Menschen in Kriegszeiten dazu, zu informationellen Selbsthilfe zu greifen. Je stärker ihr Eindruck ist, die Obrigkeit ließe sie im Nebel stochern. Ein weiterer informeller Nachrichtenkanal, der ebenfalls in die Gerüchteküche eingespeist wurde, waren die Berichte von Fronturlaubern, deren Glaubwürdigkeit im selben Maße anstieg, indem die offizielle Kriegsberichterstattung als unglaubwürdig erschien. Die Bevölkerung pflegte sich also selbst zu informieren und daraus nicht selten unerwünschte Schlüsse zu ziehen. Die Geschichtsschreibung kann, will sie die Wirkung der offiziellen Kriegsberichterstattung ermessen, diese informellen Kanäle nicht ignorieren. Denn ohne sie einzubeziehen, hat man keinen Einblick in das jeweilige Informationsbiotop als Ganzes. Die dritte Frage. Welches waren eigentlich die Wirkungen der Kriegszeiten auf die Medien? Erfahrenen Medienleuten entging schon früher die dialektische Wechselwirkung, nicht die zwischen offizieller Medienlenkung und inoffizieller Informationsanarchie bestand. Der Münsteraner Redakteur Paul-Heinz Wanzen, von dem bereits das eben zitierte Gerücht überliefert wird, ein politisch völlig systemkonformer Zeitgenosse des Dritten Reiches, vertraute seinem Tagebuch während des Zweiten Weltkriegs an, wie empört er über die Medienlenkung der Berliner Behörden war. Er, Wanzen, als Redakteur musste in Münster täglich erleben, dass die Einwohner der Stadt durch die offiziellen Beschönigungen und Falschnachrichten geradezu aufgefordert wurden, sich an die informellen statt an die offiziellen Informationskanäle zu halten. Er fand das nicht nur gefährlich, sondern fühlte sich auch in seiner Berufsehre als Journalist gekränkt. Regelmäßig musste er Berliner Sprachregelungen in sein Blatt setzen, die kaum noch einer seiner Mitbürger, mit denen er mittags im Restaurant saß, glaubte, ebenso wenig wie er selbst. Dafür verachtete Wanzen die von ihm eigentlich geschätzte nationalsozialistische Führung, von der er sich seinerseits missachtet fühlte in seiner Rolle als Redakteur. Letzteres entsprach durchaus der Realität. War doch Goebbels selbst der Meinung, dass ein Mensch mit Ehrgefühl im Dritten Reich nicht Journalist sein könne. Mit anderen Worten, die kriegsbedingte Medienlenkung und das durch den Krieg intensivierte Vertraulichkeitskartell zwischen Obrigkeit und Medien machte zynisch. Und zwar Medienleute genauso wie die Vertreter der politischen Klasse und Mediennutzer ohnehin. Zynisch wurde der Blick der Politik auf die Medien, nicht minder zynisch derjenige der Medien auf die Politik. Die Abwärtsspirale wechselseitiger Verachtung bei gleichzeitigem Aufeinander angewiesen sein, ein, wie ich glaube, Strukturmerkmal moderner Mediengesellschaften, erhält offensichtlich in Kriegszeiten eine neue Dynamik. Damit ist nur eine der Auswirkungen benannt, die Kriege auf Medien und deren Wahrnehmung haben. Bei der Untersuchung dieser Konsequenzen von Kriegen auf Medien, anders gesagt bei der Historisierung der Medien überhaupt, steht die Mediengeschichte noch ganz am Anfang. Ich komme zum Schluss. Warum ist es so schwierig, ein realistischeres Bild davon zu gewinnen, wie sich Medien und ihre Akteure in Kriegszeiten verhalten? Ein Bild, welches die Mediengeschichte von Kriegen nicht mehr derart von der Geschichte jenseits von Kriegen isoliert, dass die Zusammenhänge zwischen medialen und politischen Akteuren quasi unsichtbar werden. Und, nächste Frage, warum bleibt die Geschichte der Kriegsberichterstattung scheinbar unausrottbar geprägt durch die Vorstellung, die Rolle der Medien seien in Kriegszeiten allem voran durch die Zensur und Kontrolle geprägt und durch den aufklärerischen Kampf der Journalisten gegen beides. Zum einen liegt das, wie ich zu zeigen versucht habe, an der fehlenden Kontextualisierung der Kriege und ihrer Medien. Zum zweiten, denke ich, liegt es daran, dass Kriegsreporter und Reporterinnen vom blutigen Kerngeschäft der Kriege nicht nur berichten, sondern auch direkt betroffen sein können. Die Gefahr für Leib und Leben, unter der Journalisten in Kriegsgebieten arbeiten, hebt diese Gruppe aus der Masse der Medienleute heraus, zeigt sie als Teil der existenziellen Grenzsituation, die jeden Krieg auszeichnet und die es sehr schwer macht, Krieg und Nichtkrieg zusammenzusehen. Es gibt allerdings noch einen dritten Grund dafür, dass die Berichterstattung von Kriegen einer medienhistorischen Sonderkategorie zugeschlagen zu werden pflegt und als Akt der Aufklärung im Widerstreit mit Zensur und Kontrolle interpretiert wird. An der Kriegsreportage haftet nämlich einer der Gründungsmythen des modernen Journalismus. Der Ursprung dieses Mythos ist der Krimkrieg Mitte des 19. Jahrhunderts, in dem, wie es heißt, die kritischen Berichte von Journalisten vor Ort, insbesondere diejenigen von William Howard Russell von der Londoner Times, zum Sturz der englischen Regierung geführt hätten und eine Art Akt des Widerstands gegen das Militär gewesen seien. Historisch ist diese Sichtweise schlicht falsch, auch wenn manche der brieflichen Reportagen, damals war der Telegraph nicht wirklich nutzbar für die Journalisten, weil es viel zu teuer war. Auch wenn einige dieser Reportagen durch ihre Farbigkeit und Detailfreudigkeit bis heute bestechen, ist dieses nicht richtig. Weder waren es diese Berichte, die die Regierung Aberdeen in London gestürzt haben, noch waren sie, wie ebenfalls immer wieder unterstellt wird, kriegskritisch oder militärkritisch. Sie unterstützten vielmehr die Offiziere an der Front gegen das militärische Oberkommando und drängten auf Abstellung von logistischen und anderen Schwächen, vor allen Dingen solchen der Militärbürokratie, die die Kriegführung behinderten und den Soldaten das Kämpfen erschwerte. Vom Mythos William Howard Russell, der nicht zufälligerweise für die Times arbeitete, das Zentralblatt der englischen politischen Klasse, zehrten die Times, die journalistische Zunft als Ganze und die Kriegsberichterstatter späterer Kriege. Ein gutes Jahrhundert später war es der Vietnamkrieg, der eine aktuellere Version dieses Mythos lieferte, am Beispiel von nachmals berühmten Reportern wie David Halberstam, Horst Faas und anderen. Ihren Berichten wurde nachgesagt, nicht zuletzt seitens der amerikanischen Militärführung, die hier ihre eigene Dolchstoßlegende pflegte, die amerikanische öffentliche Meinung in Richtung Kriegskritik bewegt zu haben und dadurch quasi die Kriegsanstrengungen sabotiert zu haben. Das hat mit der Realität der damaligen Kriegs- und Frontberichterstattung wenig zu tun. Diese war nämlich weit entfernt davon, das amerikanische Engagement kritisch zu kommentieren, im Sinn einer kriegskritischen Einstellung, sondern es ging genau wie bei Russell darum zu kritisieren, wo man die Kriegführung nicht für effizient genug hielt. Und die öffentliche, allgemein öffentliche Kritik in den Vereinigten Staaten, die tatsächlich zunahm, hatte mehr mit der Tatsache zu tun, dass die Einziehung wehrpflichtiger junger Männer mehr und mehr auf Ablehnung und Widerstand stieß, sowie damit, dass der versprochene Sieg ausblieb und ausblieb und ausblieb. Das Verfängliche an diesen Mythologisierungen der journalistischen Tätigkeit in Zeiten des Kriegs sind, abgesehen von einem falschen Geschichtsbild, die falschen Erwartungen an die Medien. Das Vergängliche an diesen Mythologisierungen zeigt sich im medialen und gesellschaftlichen Katzenjammer, der nach gehabten Kriegen einzutreten pflegt, in denen die Medien diesen Ansprüchen wieder einmal nicht gerecht wurden. Was aber offenkundig nicht dagegen hilft, dass beim nächsten Mal wieder erwartet wird, Reporter zögen als Ritter der freien Meinungsäußerung in die jeweiligen Kriegsgebiete. Mein Eindruck ist allerdings, dass die jüngeren Vertreterinnen und Vertreter des Kriegs- und Krisenjournalismus sich anschicken, jenseits dieser erkenntnisverstellenden Mythen ein neues Selbstbild zu entwickeln. Auffallen tut mir dies besonders bei Journalistinnen, denen es vielleicht leichter fällt, den heroischen Gestus zu verabschieden. Und die sich in einigen Fällen, Sie werden einige kennenlernen, wenn Sie die weiteren Vorträge hören, auch dadurch auszeichnen, dass sie den Schwerpunkt ihrer Berichterstattung auf anderes legen, als auf die klassischen Themen der Kriegsberichterstattung, etwa auf die zivile Bevölkerung und deren Situation, was die Berichte dann im besten Sinn des Wortes in die Nähe der Sozialreportage rückt. Im weiteren Verlauf dieser Vorlesungsreihe wird es reichlich Gelegenheit geben, mit einigen dieser Journalisten darüber zu diskutieren. Hier denke ich nämlich in der veränderten Selbstwahrnehmung, in der veränderten Berufsauffassung der medialen Akteure, gibt es wirklich entscheidend Neues, das, wie ich finde, hoffen lässt. Und das ich für sehr viel wichtiger halte als die äußerlichen Veränderungen der journalistischen Arbeit, die sehr viel häufiger diskutiert werden, seien es solche übertragungstechnischer Art oder die Social Media oder auch die nur angeblich neuen Organisationstechniken des Embedding vor allen Dingen, Techniken, die schon die britischen Truppen des ausgehenden 19. Jahrhunderts praktiziert haben. Allerdings sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass, wenn Konflikte eskalieren, auch die Diskurse über sie verrückt werden können und dass dann auch das zutiefst menschliche Bemühen darum, die unschuldigsten aller Opfer, die Nichtkombattanten, die Zivilbevölkerung, in ihrem Leid sichtbar werden zu lassen, seine Unschuld verlieren und Gewalt legitimieren kann. Weswegen der Verweis auf die Verwüstungen, die der jeweilige Gegner unter der Zivilbevölkerung und mit deren Daseinsgrundlagen anrichtet, ein Topos der Kriegspropaganda seit alters her ist. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ute Daniel war das, Professorin für die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und der frühen Neuzeit an der Technischen Universität Braunschweig, mit einem Vortrag über die Geschichte der Kriegsberichterstattung und einem sehr kritischen Blick auf die Medien. Aufgezeichnet wurde der an der HU Berlin im April 2014 und der Titel lautete »Krieg in den Medien, Medien in Kriegs- und Nichtkriegszeiten«. Dieser Vortrag hat den Auftakt gemacht für die Mosse Lectures im Sommersemester 2014, die diesmal den Schwerpunkt haben, vom Krieg berichten. Die Mosse Lectures, das ist eine Veranstaltungsreihe der Mosse Foundation, Berkeley und New York und der Kölner Fritz-Thyssen-Stiftung. Morgen gibt es einen zweiten Vortrag aus der Reihe. Wir hören dann Antonia Rados, die bekannte Kriegs- und Krisenreporterin. Sie bietet uns einen spannenden Einblick in die Arbeit von Kriegsberichterstattern, spricht über neue Techniken und wie die Arbeit verändern und beschreibt auch, warum Kriegsberichterstattung so schwierig ist, wo sie an ihre Grenzen stößt. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dann und noch einen schönen Abend. Katrin Ohlendorf war das für euch. Tschüss.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.